Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist das Rabe Info vom Donnerstag, dem 8. Januar. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Wie verändert sich die Nutzung von Medien in den nächsten 10 Jahren? Die neue Studie Mediennutzung 2035 wagt Prognosen.
Was die Studie des VÖG zeigt, ist, dass die Nachfrage nach dem Journalismus weiter sinkt. Es wird zu einer Fragmentierung bei der Nutzung kommen und auch eine stärkere Zweiteilung bei der Bevölkerung zwischen informationsnahen und informationsfernen Gruppen.
Und wäre die Schwarzenbach-Initiative angenommen worden, hätte Grazia Pergoletti mit ihrem Vater das Land verlassen müssen.
Neben der Sache ihren diffusen Schrecken. Finde heraus, was aus dir geworden wäre, wenn du damals zu uns nach Italien gezogen wärst. Fahr nach Assisi, sprich mit Frauen, die etwa in deinem Alter sind, hör dir ihre Geschichten an.
Im Stück Schwarzenbach, Le Dolci Vite, geht sie der Frage nach, wie ihr Leben verlaufen wäre. Es spielt heute Abend im Schlachthaustheater. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. In der US-Stadt Minneapolis hat gestern ein Beamter der Immigrationsbehörde ICE eine Frau erschossen, Noah Pio.
Wie der Radiosender NPR berichtet, blockierte die Frau mit ihrem Auto eine Straße in einem Wohnquartier, in dem die Behörde Razzien durchführte. Auf Videos ist zu sehen, wie ein ICE-Agent auf das Fahrzeug zuläuft, die Frau auffordert, auszusteigen und dann den Türgriff des Autos ergreift. Daraufhin fährt das Auto vom Mann weg. Ein weiterer ICE-Agent gibt in der Folge wenige Meter weiter 3 Schüsse ab. Die Ministerin für Innere Sicherheit, Kristi Noem, verteidigte das Vorgehen der ICE-Agenten. Die Frau habe mit ihrem Fahrzeug die ICE-Agenten gefährdet. Lokale Politiker wie der Bürgermeister von Minneapolis und der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, widersprechen dieser Darstellung. Der Bürgermeister forderte gestern außerdem die Behörde ICE auf, seine Stadt zu verlassen. Auch lokale Polizeibehörden zeigen sich besorgt über das Vorgehen der ICE-Agenten.
Die syrische Armee hat die kurdischen Viertel von Aleppo zur geschlossenen Militärzone erklärt.
Wie die Online-Zeitung Middle East Eye berichtet, hat die syrische Armee 2 humanitäre Korridore geöffnet, damit ZivilistInnen fliehen können. Seit Dienstagmorgen sind die kurdischen Quartiere Aleppos unter Beschuss. Gemäß der kurdischen Nachrichtenagentur ANF sind hauptsächlich türkisch unterstützte Milizen mit Verbindungen zur syrischen Übergangsregierung verantwortlich für die Angriffe.
Die EU hat im letzten Jahr mehr Flüssiggas aus Russland importiert als zuvor.
Das zeigt eine Analyse der NGO Urgewalt, wie der britische Guardian berichtet. Demzufolge importieren 2 Firmen mit Sitz in Europa weiterhin in großem Stil Flüssiggas aus Russland. Die EU hat die Gasversorgung über russische Pipelines nach Russlands Invasion in die Ukraine gestoppt. Importe von Flüssiggas sind aber weiterhin legal. Bis 2027 will die EU auch diese Importe verbieten.
Der Bundesrat bestimmt den nächsten Freitag zum nationalen Trauertag in Gedenken an die Opfer von Grand-Montana.
Das teilte die Landesregierung gestern mit. Um 14 Uhr am Freitag lädt Bundespräsident Guy Parmelin die Bevölkerung ein, in einer landesweiten Schweigeminute innezuhalten. Zeitgleich lassen die 3 Landeskirchen die Kirchenglocken läuten. Um 14:45 beginnt in Martini zudem die vom Kanton Wallis organisierte Gedenkzeremonie. In Bern werden die Fahnen des Bundeshauses und der Bundesgebäude am Freitag auf Halbmast gesetzt.
Nach der Brandkatastrophe in Grand-Montana startet die Gebäudeversicherung Bern, GVB, eine Informationskampagne zu Brandschutzvorschriften.
Wie die GVB mitteilt, hat sie die bestehenden Informationen zur Brandsicherheit in Clubs und Nachtlokalen im Kanton Bern kompakt aufbereitet und an Gemeinden, Verbände und Betriebe verschickt. Die Informationen finden sich auch auf der Infoplattform heureka.ch. Laut der GVB sind die BetreiberInnen unabhängig von Kontrollen dazu verpflichtet, die geltenden Brandschutzrichtlinien umzusetzen und den sicheren Betrieb ihrer Lokale sicherzustellen.
In die Stadt Bern. Der pro-israelische Silent Walk traf gestern Abend auf eine Gegendemo.
An die 100 Personen demonstrierten gegen Antisemitismus und für Israels Existenzrecht. Eine unbewilligte Gegendemo protestierte mit Pfeifen und Megafon. Darüber berichtet der Bund.ch. PolizistInnen in Vollmontur flankierten den Silent Walk. Wegen der Gegendemo verzögerte sich der Start des Umzugs um eine halbe Stunde. Die OrganisatorInnen der Gruppierung Burn for Palestine schreiben in ihrer Mitteilung, dass sie damit gegen israelische Propaganda protestierten. Die Silent Walks finden seit 2 Jahren regelmäßig in Schweizer Städten statt, unterstützt von der Gesellschaft Schweiz-Israel und der Women's International Zionist Organization. Wie in anderen Städten schlossen sich auch in Bern Mitglieder der iranischen Diaspora dem Silent Walk an. Auf ihrem Banner stand Free Iran from the Islamic Republic.
Und zum Schluss noch eine Meldung der Stadtregierung.
Der Gemeinderat hat eine Bewilligung für Videokameras in den Velostationen beantragt. Der Einsatz von Videokameras in den städtisch betriebenen Velostationen muss das Stadtparlament bewilligen. Vor 2 Jahren zeigte eine Recherche des Online-Magazins Republik auf, dass die Stadt seine Velostationen ohne gesetzliche Grundlage per Video überwachen ließ. Nach Inkrafttreten des Reglements über die Videoüberwachung auf öffentlichem Grund hätte die Stadt beim Parlament eine Bewilligung für die bestehende Videoüberwachung einholen müssen.
Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Biu und Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht für die Stadt Bern. Die Nacht auf Freitag ist regnerisch. Gegen Freitagmittag lässt der Regen nach und es ist bewölkt bei Temperaturen von bis zu 6 Grad. Gegen Abend könnte Schnee oder Regen aufkommen. Am Samstag schneit es, die Temperaturen betragen konstant 3 Grad. Am Sonntagnachmittag scheint die Sonne bei Temperaturen zwischen 0 bis minus 4 Grad.
Rabe Info.
Gestern ist die neue Studie Mediennutzung 2035, Studie zur Zukunft der Informationsmedien des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft, FÖG, der Universität Zürich erschienen. Gefördert wurde sie vom Verlegerverband Schweizer Medien. Die Studie analysiert zentrale Entwicklungen des Journalismus in der Schweiz mit Blick auf die nächsten 10 Jahre. Grundlage sind 15 Interviews mit internationalen ExpertInnen aus Wissenschaft und Medienpraxis sowie die Auswertung bestehender Nutzungsdaten und internationaler Forschung. Simon Keller hat mit Pia Guckenbühl gesprochen. Sie ist Direktorin des Verlegerverbands Schweizer Medien. Als erstes wollte sie von ihr wissen, was die prägnantesten Erkenntnisse der Studie sind.
Ja, was die Studie des FÖG zeigt, ist, dass die Nachfrage nach dem Journalismus weiter sinkt. Es wird zu einer Fragmentierung bei der Nutzung kommen und auch eine stärkere Zweiteilung bei der Bevölkerung zwischen informationsnahen und informationsfernen Gruppen. Da gibt es natürlich durch das aber auch Chancen in der Nische. Gleichzeitig sieht man bei den Kanälen, dass das Digitale wird immer wichtiger. Digitale Kanäle dominieren, Websites, Apps und zunehmend auch Chatbots, die an Bedeutung gewinnen. Print wird aber doch bestehen bleiben und sich tendenziell zu komplementären Premium-Angeboten entwickeln. Was sich zeigt, was sehr positiv ist, ist, dass das Medienvertrauen eine zentrale Stärke des professionellen Journalismus bleiben wird. Und das dürfte sich im Vergleich zu Plattformen und KI-Anbietern, wird sich das weiter akzentuieren. Insofern vor diesem Hintergrund indiziert die FÖG-Studie klar einen politischen Handlungsbedarf, einerseits bei einer wirksamen, zukunftsgerichteten Medienförderung, andererseits beim Schutz des geistigen Eigentums, weil diese KI-Anbieter ungefragt auf diese journalistischen Inhalte zurückgreifen.
Laut Studie der Mediennutzung 2035 stellt die künstliche Intelligenz Potenzial, aber auch Gefahren dar. Was sind hier die Chancen und die Risiken genau?
Ja, die Studie des VÖG zeigt, die Expertinnen und Experten, die befragt wurden, die sehen künstliche Intelligenz als innovationstreibende Technologie, also durchaus Chancen. Als Beispiel wird die Entwicklung von neuen Produkten oder Formaten, zum Beispiel in Form von personalisierten Angeboten, erwähnt. Hingegen zeigt sich auch, dass gerade in der Schweiz die Bevölkerung gegenüber KI-generierten Inhalten im Journalismus insgesamt skeptisch gegenübersteht. Die Expertinnen und Experten gehen in der VÖG-Studie davon aus, dass KI wirklich zu einer Disruption in der Medienbranche führen wird. Sprich, Nutzerinnen und Nutzer werden vermehrt News direkt über KI-Tools suchen und gehen damit nicht mehr direkt zu den einzelnen Medienmarken. Die verlieren dadurch natürlich an Reichweite einerseits und andererseits an Erlösen. Und man sieht gerade jüngere Altersgruppen, die bereits heute oft KI-Chatbots auch zu Newszwecken nutzen. Und entsprechend ist es so, dass diese KI-Bots Profit ziehen auch von einem Reputationstransfer, weil die Antworten werden ja dann auch mit einem Quellenverweis versehen. Und entsprechend profitiert die KI und kann damit Abonnements oder Lizenzen verkaufen. Und den journalistischen Häusern bleibt das Nachsehen. Insofern ist hier sicher ganz zentral, dass eine Regulierung geschaffen wird. Das ist auch etwas, was die Studie des VÖG ganz klar feststellt. Nämlich, es braucht Abgeltungsmodelle für die Nutzung der journalistischen Inhalte durch diese KI-Bots. Und da gibt es auch eine Motion im Parlament von Petra Gössi, die eben die Basis dafür legen will.
Was bedeuten diese neuen Möglichkeiten in Bezug auf die künstliche Intelligenz für die Arbeit von JournalistInnen?
Ja, auch Schweizer Medienhäuser nutzen künstliche Intelligenz mittlerweile entlang der journalistischen Wertschöpfungskette ein. Hingegen ist es so, dass das vorwiegend für Routineaufgaben der Fall ist und deutlich seltener für die Erstellung von Inhalten. KI besitzt ein großes Potenzial für Effizienz und Qualitätssteigerung, aber in der wirklichen Inhaltserarbeitung sind die Journalistinnen und Journalisten, das zeigt sich auch in den Befragungen, eher zurückhaltend. Und was man auch sagen kann, die Qualitätssicherung wird künftig noch ein wichtigeres Thema sein. Hier gibt es bereits branchenweite Leit- und Richtlinien, einerseits vom Verlegerverband Schweizer Medien, andererseits vom Presserat. Und hier kann man sicher noch an der Kommunikation stärken.
Und welche Veränderungen sieht die Studie bei den KonsumentInnen vor?
Ja, bezüglich des künftigen Medienkonsums der Leserinnen und Leser sind sich die Expertinnen und Experten in der VÖG-Studie etwas uneins. Ungefähr die Hälfte ist der Ansicht, dass Phänomene wie News-Deprivation oder Nachrichtenvermeidung zwar relevant sind, aber auch in Zukunft eine Nachfrage nach Journalismus bestehen wird. Eine andere Hälfte geht eher von einer sinkenden Nachfrage aus und einer weiteren Spaltung zwischen interessierten, gut informierten Nutzern und einer breiten Bevölkerung, die nur gelegentlich Nachrichten konsumiert. Wo die Studie klarer ist bezüglich der künftigen Verbreitungskanälen journalistischer Informationen. Hier werden digitale Kanäle mehr dominieren. Hingegen ist es auch so, dass die Expertinnen und Experten in der Studie sagen, Print wird nicht aussterben, sondern wird sicher noch längere Zeit relevant sein, auch wenn vielleicht weniger häufigere Erscheinungsweisen kommen, also eher vielleicht Wochenzeitungen. Die Frage ist auch, wie hoch die Zahlungsbereitschaft für den Journalismus in Zukunft sein wird. Da gibt es unterschiedliche Einschätzungen, aber was sich zeigt, ist, dass gerade jüngere Konsumentinnen und Konsumenten mittlerweile bei Online-News eine höhere Zahlungsbereitschaft haben als ältere Leserinnen und Leser.
Welche Rolle spielen Medien in den nächsten 10 Jahren für die Gesamtgesellschaft, insbesondere der Schweiz?
Journalistische Medien werden auch in den nächsten 10 Jahren eine ganz große Bedeutung haben für unsere Gesellschaft und besonders in der Schweiz, weil eine informierte Gesellschaft ist stark angewiesen auf ein funktionierendes Mediensystem mit starken privaten unabhängigen Verlagen. Journalisten hinterfragen, recherchieren, analysieren und ordnen ein. Und damit wird ihnen auch in Zukunft als vierte Gewalt im Staat eine wichtige Rolle zukommen. Für die Schweiz mit ihrem föderalen System und vier Landesteilen, vier Sprachen ist dieses Thema besonders relevant. Mit Blick auf das politische System in der Schweiz ist es ganz zentral zu wissen, dass neben dem Abstimmungsbüchlein auch heute noch gedruckte Zeitungen, sprich Artikel in gedruckten Publikationen, die Informationsquelle Nummer 1 neben dem Abstimmungsbüchlein darstellen. Und das bedeutet, Print wird noch eine lange Zeit relevant sein, neben dem Online.
Pia Guggenbühl haben wir gehört, sie ist Direktorin vom Verlegerverband Schweizer Medien.
Radio Info. Kultur.
Es war im Jahr 1970, als die Initiative von James Schwarzenbach große Teile der Bevölkerung in der Schweiz in Angst versetzte. Die sogenannte Überfremdungsinitiative wollte 350.000 ArbeiterInnen in ihre Herkunftsländer zurückschicken. Die Initiative wurde abgelehnt bei einer Stimmbeteiligung von 75%, doch 46% stimmten der Initiative dennoch zu. Grazia Pergoletti war damals 6 Jahre alt, ihre Mutter eine Schweizerin und ihr Vater Italiener. Bei einer Annahme der Initiative hätte sie mit ihrem Vater die Schweiz verlassen müssen. Wie wäre ihr Leben verlaufen, wenn sie in Assisi und nicht in Basel aufgewachsen wäre? Pergoletti begab sich auf Spurensuche und dadurch entstand das Stück Schwarzenbach Le Dolci Vite. Es lief bereits 2024 im Schlachthaustheater. Damals habe ich das Stück gesehen und mit Pergoletti und ihrer Crew gesprochen. Heute Abend wird das Stück im Schlachthaustheater erneut aufgenommen.
Mein Name ist Grazia Pergoletti. Ich habe das Stück initiiert. Wir haben zu dritt das Konzept ausgearbeitet und ich habe auch einen Großteil des Textes geschrieben, weil es schon sehr stark auch von meiner Geschichte ausgeht. Diese Zeit war für mich wie so eine Horrorstory aus der Kindheit. Ich war 6 Jahre alt. Ich habe viel gehört, wie meine Eltern darüber gesprochen haben. Und es gab diese Horrorvorstellung, dass mein Vater und ich gehen müssen und der Rest der Familie bleiben kann. Und gleichzeitig nimmt man ja als Kind alles so einfach so als gegeben. Man denkt dann, ja gut, das ist so.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Tagesschau. Die bevorstehende Abstimmung vom 7. Juni über die Volksinitiative gegen die Überfremdung, lanciert von der Nationalen Aktion NA, gegen die Überfremdung von Volk und Heimat, aufgrund...
Jetzt auch gerade, wo wir in einer Zeit sind, wo das alles auch wieder so an die Oberfläche so stark geschwemmt wird, auch durch die Entwicklung in Europa, denke ich, das hat dazu beigetragen, dass ich mich wieder mehr auch damit auseinandergesetzt habe und plötzlich auch das Interesse hatte, da nochmal zurückzugehen und zu überlegen, wie war das eigentlich? Wie war das mit dem Alltagsrassismus? Wie war das mit diesem Graben, der quer durch unsere Familie ging und ich als Kind auch ganz deutlich wahrgenommen habe?
Aber sag mal, Graziella, hast du dir eigentlich nie überlegt, was aus dir geworden wäre, wenn damals die Weichen für dich anders gestellt worden wären?
Ja, so direkt nicht. Aber ich habe mir überlegt, ob ich ein anderer Mensch wäre, wenn ich an dem Ort, an dem ich als erstes in Erscheinung getreten bin, von Anfang an dazugehört hätte, sofort.
Höchste Zeit, dass du dich dem Monster unter dem Bett deiner Kindheit stellst.
Klappet.
Klappet.
Und wie soll ich das tun?
Neben der Sache ihren diffusen Schrecken. Finde heraus, was aus dir geworden wäre, wenn du damals zu uns nach Italien gezogen wärst. Fahr nach Assisi, sprich mit Frauen, die etwa in deinem Alter sind. Hör dir ihre Geschichten an. Stell dir vor, an ihrer Stelle gewesen zu sein. Empathie ist das Zauberwort. Fühl dich ein. Na los, Avanti, geh schnell.
Wir waren gemeinsam eine Zeit lang in Assisi. Vielleicht kannst du was über die Interviews und wie wir die Frauen gesucht haben, sagen.
Ja, gerne. Mein Name ist Vera von Gunten. Ich bin Schauspielerin und Performerin und habe gemeinsam mit Grazia Pergoletti und Marcel Schwald auch am Konzept mitgearbeitet. Ich hatte das Glück, gleich am Anfang von Grazias Aufenthalt dort zu sein. Also ich habe die ersten Tage mitgekriegt an einem fremden Ort, wo man sich mal umschaut, schaut, was gibt es da eigentlich so für Personen, die man da täglich begegnet, welche Frauen könnten interessant sein. Grazia hat natürlich ein paar Kontakte schon gehabt und wir haben aber die ersten Tage genutzt, um diese Kontakte aufzusuchen oder zu verstärken oder einfach auch mal mit in der Stadt rumzugehen und diese Personen zu suchen. Es ist schon was ganz Besonderes, Frauen zu spielen, die man persönlich kennengelernt hat. Also das ist toll, aber auch ein bisschen beängstigend. Aber es ist natürlich total inspirierend.
Nein, Doris, das Kräzeli kann nicht da bleiben, wenn sie das annehmen. Sie hat doch keinen Schweizer Pass. Nein, das können wir nicht, das kostet doch so viel. Der Ludi und sie müssen wahrscheinlich gehen. Ja, so sieht's aus.
Mama?
Psst. Der Ludi und sie müssen wahrscheinlich gehen. Ja, so sieht's aus. Ich? Nein, ich gehe doch nicht nach Italien. Was soll ich in Italien? Assisi ist ja schon schön.
Mein Name ist Marcel Schwald, ich komme von der Regie und der Dramaturgie her und ich schaue von außen auf den Prozess. Ich habe vor allem mitmachen wollen, um mehr zu erfahren über das Thema. Ich wusste nämlich nicht so viel darüber. Jetzt, wo wir daran arbeiten, an dem Thema, was mich interessiert, ist wirklich auch mehr Sozialgeschichte als der politische Weg eines Hetzers, sondern mich hat wirklich sehr interessiert, was waren denn die Konsequenzen? Was war denn los in einer Familie, die von sowas betroffen war? Was gibt es für Details? Wie eine Person plötzlich anfängt, vermehrt zu putzen oder wie jemand irgendwie in der Nacht schreit? Das sind die Sachen, die mich interessieren.
Mein Vater ist darüber fast verzweifelt, denn er hat alles gegeben, um endlich weiterzukommen. Also irgendwann ist er sogar wutentbrannt auf unserem Balkon gestiegen und hat gezetert.
E allora tanto vale che butti i soldi fuori dalla finestra.
Was er dann auch tat, sein ganzes Monatsgehalt. Hunderter Notenweise zückte er es aus dem Portemonnaie und ließ es aus dem vierten Stock hinunter in den Garten regnen.
Startend von dieser Schwarzenbach-Initiative und diesem Bruch in einer Biografie und der Geschichte meines Vaters, der, ich sage das auch im Stück, vom stolzen Arbeiter, Kämpfer und Antifaschisten zum ängstlichen Anpasser seiner Sprache beraubt worden ist, wo eine Art Selbstbestimmung plötzlich immer mehr eingeschränkt wird oder dir plötzlich entzogen wird, hat sich das dann natürlich auch verbunden mit Themen wie, wie sieht es aus um die Selbstbestimmung von Frauen, auch in Italien, auch diesen Frauen, mit denen wir geredet haben. Also es geht auch immer wieder auf dieses Thema Selbstbestimmung zurück. Und natürlich haben wir Frauen interviewt, weil ich auch eine Frau bin. Und wir dachten, ja, wir wollen ja rausfinden, wie ich gelebt hätte und nicht, wie ich gelebt hätte als Mann. Ich denke, dass das halt schon ein Unterschied ist.
Das Stück Schwarzenbach, Le Dolci Vite von Grazia Pergoletti ist auch am Freitag und Samstagabend im Schlachthaustheater zu sehen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 8. Januar. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen haben Simon Keller und Norbiu. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön, sind ihr dabei gewesen. Macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.